Radio 1.
Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Sie haben Beweise für ein massives Verbrechen. Sie wissen um Fälle von Korruption oder illegale Überwachung, aber niemand glaubt Ihnen. Oder vielleicht noch schlimmer, diejenigen, die das Verbrechen begehen, sind so mächtig, dass sie unantastbar scheinen. Und an diesem Punkt kommen sogenannte Whistleblower ins Spiel. Menschen, die unter enormem persönlichen Risiko geheime Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Eine Organisation, die seit genau 20 Jahren für mutige Enthüllungen dieser Art steht. Das ist WikiLeaks. Und für alle, die sich vielleicht nicht mehr so ganz genau erinnern, WikiLeaks ist zum Beispiel verantwortlich dafür gewesen, dass eine wirklich große, große Menge an rohen Originaldokumenten veröffentlicht wurde. Videos, in denen US-Kriegsverbrechen im Irak gezeigt wurden. Es ging um hunderte diplomatische Depeschen, die wirklich deutlich gemacht haben, was Regierungen hinter verschlossenen Türen so getan haben. WikiLeaks und sein Gründer Julian Assange haben Licht in Menschenrechtsverletzungen und Regierungsgeheimnisse gebracht, aber der Preis dafür war extrem hoch. Was von diesem Geist heute noch übrig ist und welche Konsequenzen diese Art von Whistleblowing bis heute hat, das ist Thema eines großen Symposiums, jetzt vom 19. bis 21. März im Hau, im Hebbel am Ufer. Es heißt Disruption Network Lab und der Titel spricht Bände. Exposing Crimes is not a Crime, heißt dieses Symposium. Verbrechen aufzudecken ist kein Verbrechen. Und ich habe dazu jetzt zu Gast Lukas Hoffmann vom Disruption Network Lab und die Aktivistin Raya Stutz vom Assange Support Berlin. Herzlich willkommen hier bei Studio, im Studio 1. Wie schön. Hallo, hallo. Es gibt zwei Mikros, ganz genau, und hier auch zwei Gläser Wasser. Raya, du musst mir zunächst mal sagen, also du verfolgst ja diesen Fall Julian Assange seit Jahren und du organisierst auch seit Jahren Kampagnen. Was hat dich persönlich dazu gebracht, dich so intensiv mit diesem Fall zu beschäftigen?
Ja, also ich bin tatsächlich sehr spät eigentlich erst dazu gekommen. 2021 habe ich ein ganz langes Interview von dem UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer gehört und das hat mich total schockiert. Davor hatte ich davon natürlich schon gehört. Der hat auch ein Buch geschrieben, Der Fall Assange, Geschichte einer Verfolgung. Und dann war das so ein Prozess, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto schlimmer fand ich's. Und genau, zu der Zeit war Julian Assange schon im Hochsicherheitsgefängnis, seit 2019. Ja.
Und jetzt ist er ja, also beziehungsweise dieses Symposium findet jetzt statt zum ersten Mal nach der Freilassung. Was würdet ihr sagen? Was ist also vielleicht aber doch von dem Geist dieser frühen WikiLeaks-Jahre überhaupt noch übrig geblieben? Es scheint einem irgendwie alles ewig her, oder?
Das ist tatsächlich alles schon ziemlich lange her. Ich meine, WikiLeaks gibt es jetzt im Herbst 20 Jahre. Ich denke, vom Geist der von WikiLeaks und der Veröffentlichung sind nachhaltige Veränderungen im Journalismus, nachhaltige Änderungen in wie Geheimdienste arbeiten, wie Militärs arbeiten, übergeblieben. Und Whistleblower und Leaks sind heute immer noch enorm wichtig.
Und wir müssen auch noch mal ganz kurz erwähnen, also Julian Assange ist freigekommen, aber zu einem sehr hohen Preis. Also er war gezwungen, sich in so einem sogenannten Plea-Deal schuldig zu bekennen, was ja eigentlich eine journalistische Tätigkeit war, nämlich dieses Aufdecken von Verbrechen. Wie bewertet ihr diesen Deal? Naja. Man müsste jetzt die Gesichter sehen. Die gucken so hin und die gucken vor und zurück.
Wir versuchen, also...
Also ist das, dürft ihr euch dazu sozusagen nicht so frei äußern? Doch, oder? Oder habt ihr selber...
Grundsätzlich im Titel der Veranstaltung ist, glaube ich, unsere Haltung dazu einigermaßen deutlich. Verbrechen zu dokumentieren und zu veröffentlichen ist kein Verbrechen. Julian Assange ist für Journalismus verurteilt worden und das sollte nicht passieren.
Ihr habt gerade schon gesagt, also dass WikiLeaks natürlich auch den Journalismus nachhaltig verändert hat. Ein Vorwurf, der in dem Zusammenhang aber ja immer wieder laut wurde, hieß, ja, das sei ja kein richtiger Journalismus, das sei gefährlich und das hätte im Grunde ja auch geschwärzte Sachen einfach so ausgeplaudert. Wie reagiert ihr darauf?
Ja, also da kann man vieles zu sagen. Einmal halt die Frage, was ist eigentlich Journalismus? Also Journalismus hat sich ja also über die Jahre immer wieder verändert. Und was kriminalisiert wurde, waren eben Grundtätigkeiten eines jeden Journalisten. Also ihm wurde vorgeworfen, überhaupt geheime Daten empfangen und besessen zu haben. Und ohne das ist investigativer Journalismus gar nicht möglich. Genau, und die andere Geschichte ist eben mit diesem, dass es immer so dargestellt wurde, als wäre es die Strategie von WikiLeaks gewesen, alles einfach ungeschwärzt online zu stellen. Das ist einfach falsch. Also WikiLeaks hat schon immer Daten geschwärzt und es gab einen Fall, wo sehr viel ungeschwärzt veröffentlicht wurde. Allerdings gar nicht mal zuerst von WikiLeaks, sondern weil ein Passwort weitergegeben wurde von einem Journalisten. Und es wurde eben einfach immer wieder so dargestellt, als wäre das die grundsätzliche Strategie gewesen, was eigentlich nicht der Fall ist.
Raja und Lukas, vielleicht könnt ihr uns doch auch noch mal ganz kurz schildern, was ist eigentlich so euer Hintergrund oder auch die Leute, mit denen ihr gemeinsam aktivistisch jetzt euch betätigt, sind das wahrscheinlich aus unterschiedlichsten Gewerken Menschen, ne? Wo kommt ihr her? Was habt ihr für eine Ausbildung oder für einen Hintergrund?
Ich habe keine Whistleblower-Ausbildung tatsächlich.
Nicht?
Ich bin persönlich in Berlin seit 10 Jahren politisch aktiv. Das Disruption Network Lab schafft bereits seit über 12 Jahren Räume, ähnlich wie WikiLeaks, um Themen mit der Öffentlichkeit zu diskutieren und an die Öffentlichkeit zu bringen, die, wo es Menschen vielleicht ganz, also Menschen in Machtpositionen vielleicht ein bisschen unlieb ist, dass diese Informationen öffentlich sind. Also wir arbeiten zu KI in der Kriegsführung, haben dazu ein Forschungsinstitut entwickelt. Wir arbeiten zu Korruption, zu Menschenrechtsverletzungen und wir haben, und vor allem unsere Kuratorin Tatjana Bazzichelli hat über die letzten 12 Jahre sogenannte Netzwerke des Vertrauens aufgebaut. Also man schafft es nicht, Whistleblower aus CIA, FBI, NSA, GCHQ und diverse Investigativjournalisten aus der ganzen Welt zu einer Veranstaltung an einen Ort zu bringen, wenn diese Menschen einem nicht vertrauen. Weil diese Menschen haben schon dafür bezahlt, dass ihnen sozusagen kein Vertrauen von Regierungen und einer informierten Öffentlichkeit zugekommen ist. Und nur dadurch, dass Tatjana mit vielen dieser Menschen auch sehr langfristig befreundet ist und da sehr, sehr viel Beziehungsarbeit geleistet wurde, kann so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden.
Und Raja, wie würdest du deinen Hintergrund beschreiben?
Genau, also ich habe eigentlich sowas Ähnliches gemacht, in viel kleiner. Genau, wir haben regelmäßige Veranstaltungen auch organisiert in Berlin. Kinoabende mit anschließender Diskussion über den Fall, mit einer Regisseurin, die auch in Berlin lebt, die einen 10 Jahre langen Dokumentarfilm über Julian Assange gedreht hat. Der auf Englisch heißt der Hacking Justice und auf Deutsch der Fall Assange, eine Chronik. Und genau, mit ihr haben wir oft Gespräche nach dem Kino in Berlin gehabt, aber auch Journalisten eingeladen. Also genau, also meine Funktion war eigentlich auch einfach Menschen, die sich mit mehr Expertise damit beschäftigt haben, einen Raum zu schaffen.
Ja. Lukas, ich habe gerade auch wirklich so innerlich genickt, als du das nochmal geschildert hast, was es für einen Vertrauensvorschuss braucht, um überhaupt solche wichtigen Player nach Berlin zu bekommen. Tatsächlich ist es jetzt auch so bei diesem Kongress, dass da wirklich hochkarätige ehemalige Agenten kommen. Also eine sehr, sehr, ja, man könnte sagen, gefährdete Gruppe. Also riskieren die nicht auch einfach sehr viel, sich hier so zu exponieren?
Nein. Wir sorgen für Sicherheit für die Menschen, die hier kommen. Was ich hier, glaube ich, zu betonen ist, dass diese Menschen alle schon einen sehr hohen Preis bezahlt haben. Sie kommen hier nicht mit neuen Veröffentlichungen, sie kommen her, um über ihre Erfahrung zu sprechen. Viele von ihnen sind mit dem Espionage Act bestraft worden. Das ist das Gesetz, was die USA da gerne heranzieht, um das generelle Empfangen von Informationen zu illegalisieren. Und viele von denen sind mehrere Jahre im Gefängnis gesessen dafür und haben heute noch mit den Konsequenzen ihres Handelns zu leben. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Veranstaltung. Wir sprechen nicht nur über das Material, was WikiLeaks veröffentlicht hat und wie das Konsequenzen auf unterschiedlichste Lebensbereiche hatte und Gesellschaftsbereiche hatte, sondern wir sprechen auch über die persönliche Erfahrung von Whistleblowern, wie das für sie war, was es für sie bedeutet hat und wie man sie vielleicht auch besser schützen kann in Zukunft.
Exposing Crimes is not a Crime. Das ist der Titel des 37. Symposiums des Disruption Network Lab. Von Donnerstag bis Samstag findet dieses Symposium statt im Hau. Und es geht um Whistleblower. Und wir haben dazu nach wie vor zu Gast die Aktivistin Raya Stutz vom Assange Support Berlin und Lukas Hoffmann vom Disruption Network Lab. Ihr beiden, wir haben gerade schon so ein bisschen auch gesprochen, während die Musik lief, über diese ganzen Epstein-Files. Das ist ja ein Fall, der erstmal wenig jetzt mit eurer Betätigung zu tun hat, aber wo man ja auch staunend vor den Nachrichten sitzt und irgendwie gar nicht versteht, auch gerade, dass da so salamischeibenartig nur so die Informationen so peu à peu à peu rauskommen und man wirklich den Eindruck hat, ey, da schlummern möglicherweise einfach noch solche Klopper. Wie sitzt ihr vor solchen Nachrichten? Wart ihr davon sehr überrascht? Findet ihr das, wie es da so gerade passiert, in irgendeiner Weise typisch? Oder ja, wie geht's euch, wenn ihr diese Epstein-Files und den Umgang mit ihnen euch beschaut?
Ja, man will schockiert sein, ne? Man will es nicht irgendwo erwartet haben, aber die Abgründe natürlich sind immer noch schockierend. Also die, was da veröffentlicht wurde, ist in der Masse von Millionen von Dokumenten, würde Jahre dauern, bis das ordentlich durchgearbeitet wird. Während diese Leaks veröffentlicht wurden, fängt wenige Wochen später ein Krieg an und das Thema verschwindet auch wieder aus den Nachrichten. Egal wie brachial diese Veröffentlichungen waren. Es hat natürlich wenig mit der Arbeit von WikiLeaks an sich zu tun. Hätte es einen Epstein-Whistleblower geben sollen? Ja, hätte es.
Ja, aber es ist tatsächlich, also wie du sagst, auch ein merkwürdiger Zufall, wie wieder dieser Kriegsbeginn und diese Files so in eins fallen. Ihr sprecht auf eurem Kongress auch von diesen wirklich realen Konsequenzen für Whistleblower. Die waren teilweise jahrelang eingesperrt, isoliert, gejagt wie Kriminelle. Erlebt ihr das in eurer täglichen Arbeit auch, dass Menschen wirklich zu viel Angst haben, um Missstände überhaupt noch zu melden? Ist das ein Thema?
In meiner persönlichen Arbeit weniger. Ich denke, viele Journalistinnen in Deutschland, in Europa und vor allem auch in den USA erleben ein immer repressiveres Klima, wo einerseits mit juristischen Mitteln, wie in den USA mit dem Espionage Act, aber auch mit Sanktionsmitteln in Europa, wo Journalisten definitiv ein sehr anderes Klima erleben, als es noch vor Jahren der Fall war. Und man sieht das ja auch in Reports von Reporter ohne Grenzen, wie einfach Pressefreiheit auch im Westen stark unter Beschuss ist.
Ich kann mir noch nicht so ganz genau vorstellen, was genau dann da jetzt im Hau passieren wird. Also klar, da sind extreme Fachleute auch unter sich wahrscheinlich, aber es ist ja für alle Interessierten geöffnet. Geht's da erstmal nur um Vergangenheitsbewältigung, darum aufzuklären, was auch in der Vergangenheit diesen Menschen angetan wurde? Oder geht's auch wirklich ganz konkret darum, Leuten Handwerkszeug möglicherweise auch an die Hand zu geben, Werkzeug, was sie mitnehmen können für die Zukunft?
Also an den Tagen von Donnerstag bis Samstag geht es um die Aufarbeitung der Materialien, um den Austausch zwischen den Experten, aber auch immer den Bezug zum Aktuellen, also die Auswirkungen bis heute. Das ist auch für wirklich nicht nur ein Expertenpublikum geeignet. Also wir wollen das Whistleblowing-Thema auch aus einer Nische rausholen, weil es in die breite Öffentlichkeit gehört. Deswegen machen wir das auch im Hau und nicht in einem kleinen Hinterzimmer, weil wir das auf eine große Bühne bringen wollen, weil es dahin gehört aus unserer Sicht. Und am Sonntag haben wir einen Activation Day, wo es um den Austausch zwischen Aktivistinnen, zwischen KünstlerInnen, zwischen JournalistInnen geht, um auch Methoden und Taktiken für die Zukunft zu entwickeln, um zu überlegen, wie Whistleblowing und wie die Arbeit von WikiLeaks, wie sie sie gemacht haben, heute auch weitergeführt werden kann. Da ist ja auch Raya tatsächlich mit am Start. Vielleicht wirst du auch noch ein bisschen was erzählen.
Was machst du denn da, Raya? Wie sieht das aus? Was konkret organisierst du oder moderierst du da?
Ich gebe mit einer Kollegin einen kleinen Input. Da sind auch noch andere Aktivisten aus Italien, unter anderem, also verschiedenste Aktivisten sind dann, wir geben eigentlich nur einen ganz kleinen Input. Es geht eigentlich eher um eine Diskussion mit dem Publikum, was man machen kann, um eben Menschen zu unterstützen. Genau.
Und wenn wir jetzt über Whistleblower und über Geheimnisse nachdenken, dann fallen uns ja wahrscheinlich als erstes vielleicht Regierungen ein, Militärstrukturen. Aber ein ganzer Abend dieses Symposiums widmet sich nur der globalen Wirtschaft und Unternehmensgeheimnissen. WikiLeaks hat auch massive Steuerbetrügereien und Umweltverbrechen von Konzernen aufgedeckt. Sind so große multinationale Konzerne mittlerweile ähnlich gefährlich wie Staaten, wenn es um Intransparenz geht?
Gefährlich, wenn es um Intransparenz geht. Konzerne?
Nein.
Ja, also ganz deutlich ja. Es ist auch für immer, glaube ich, schwierig, die Grenze zu ziehen, wo die Intransparenz von Konzernen aufhört und die Intransparenz von Staaten anfängt. Auch wenn wir uns personelle Verflechtungen zwischen Staaten und Konzernen angucken. Ich denke, wir sprechen von einem ähnlichen Organismus.
Ja. Einen Programmpunkt habe ich auch noch mir angeguckt, den fand ich sehr spannend. Da stand Art as Evidence and Resistance, also Kunst als Beweismittel und Widerstand. Welche Rolle kann denn Kunst oder auch ja, Hacker-Kollektive fallen einem da ja, glaube ich, auch ein, dabei spielen? Also eben so trockene, so komplexe Themen wie Massenüberwachung, wie militärisch-industrielle Fragen vielleicht greifbar zu machen. Was wird da geboten?
Art is Evidence ist ganz konkret ein Konzept, das unsere Kuratorin Tatjana Bazzichelli gemeinsam mit Laura Poitras entwickelt hat. Laura Poitras ist die Filmemacherin von hinter Citizen 4. Das war der Dokumentarfilm über die Veröffentlichung von Edward Snowden.
Ja.
Oscar nominiert auch manchmal. Und Art is Evidence thematisiert sozusagen, wenn Konzerne, wenn Gerichte und Regierungen Informationen aktiv unterdrücken, wie Kunst sozusagen eine andere Form der Öffentlichkeit schaffen kann, durch Film, durch forensische Rekonstruktionen. Beispielsweise in diesem Panel, das du gerade genannt hast, sind die wunderbaren Leute von Forensic Architecture zu Gast, die Kriegsverbrechen durch Spatial 3D-Analysen rekonstruieren und dadurch eine Öffentlichkeit für Themen schaffen, die ganz direkt unterdrückt werden und dadurch aber auch eine andere Erfahrung mit diesen Informationen schaffen, dass es eben nicht so trocken ist, wie du gerade beschrieben
hast. Ja, ich habe so eine Installation von denen gesehen, ich glaube bei der Documenta, wo die NSU-Morde also auch so ganz akribisch nachgestellt wurden und wo das wirklich nochmal eine ganz andere Dringlichkeit und Dramatik bekam, als wenn man einfach nur so nackte Nachrichten darüber hört. Ja, voll plausibel.
Ja. Ja, Zahlen und Tabellen werden nie wiedergeben, was die mit ihren Bildern verschaffen, zu rekonstruieren.
Jetzt macht dieses Disruptive Network Lab bisher ja diese Events meist, glaube ich, in Bethanien, in Kreuzberg. Und jetzt seid ihr auf einmal im großen Hau gelandet. Das ist ja auch wahrscheinlich kein Zufall. Also dieses Thema interessiert viele Leute, immer mehr Leute. Wenn du jetzt vielleicht mal so beschreiben solltest oder wenn ihr beschreiben solltet, eure Kernagenda oder so, wo seht ihr die größten Bedrohungen derzeit?
Bedrohungen grundsätzlich?
Ja, wenn wir jetzt also wirklich mal gucken, auf was würdet ihr jetzt Leute bringen wollen, wo ist das Hauptaugenmerk in der nächsten Zeit fällig? KI ist wahrscheinlich ein Riesenthema für euch. Und da auch Spezialisten einfach zu haben, die sich da gut auskennen?
Ja, also die Anzahl an Bedrohungen wird von Jahr zu Jahr nicht weniger. KI in der Kriegsführung ist für uns ein sehr großes Thema. Und auch vor allem innerhalb des Drohnenkrieges ist die erste Konferenz des Disruption Network Lab war zum Thema Drohnenkrieg, 2015 bereits. Und viele der Sessions damals, wenn ich mir die heute ansehe und mir die Kriegsschauplätze, wie sie überall vertreten sind, dann war es sehr, ich will nicht prophetisch sagen, aber es war sehr klar vorgezeichnet, wo es hingeht. Ich persönlich war von der KillCloud-Konferenz im Jahr 2022 auch sehr krass mitgenommen. Das hat sehr viel mit mir gemacht, wie sozusagen die Zukunft der Kriegsführung dort beschrieben wurde. Und von dem Schutz von Whistleblowern, die über diese Systeme sprechen, hin zu einer Sicherung von Pressefreiheit, hin zu Transparenz innerhalb der Entwicklung dieser Systeme, von so komplexen Waffensystemen beispielsweise. Also uns gehen die Themen nicht aus. Für uns ist alles sehr wichtig. Ich will da gar keine sozusagen Schwerpunkte legen. Was uns als Disruption Network Lab weiterhin ein Anliegen sein wird, ist, dass diese Themen eine Öffentlichkeit, eine Räume für eine Öffentlichkeit bekommen, wo Menschen das wirklich noch diskutieren können.
Ja, und wenn Sie jetzt möglicherweise Lust bekommen haben, sich auch besser über diese Form des Widerstands zu informieren oder möglicherweise sogar selbst Teil dieses Netzwerkes zu werden, dann, wie gesagt, von Donnerstag bis Samstag, also vom 19. bis 21. März, läuft dieses Symposium Exposing Crimes is not a Crime im Hau 1, im Hebbel am Ufer. Und am Sonntag, dem 22., gibt es also dann noch diesen interaktiven Activation Day in der Stadtwerkstatt. Das ist
ganz
wo?
Genau. Das ist am Alex.
Am Alex. Super. Also, wir haben alle Infos. Es ist, glaube ich, auch bezahlbar, was die Eintrittsgelder betrifft. Lukas Hoffmann und Raja Stutz waren unsere Gäste. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Alles Gute. Danke dir.
Danke.